Liebe Freunde, herzlich willkommen. Das ist ein besonderer Tag heute und ein besonderer Gottesdienst. Es ist unser 135. Und außerdem ist Muttertag. Eine Mutter ist enttäuscht, weil ihre Tochter ihr nicht zum Geburtstag gratuliert hat. Und da sagt die zornig zu ihrer Tochter, das ist typisch für dich. Mit 15 Jahren ein Kind kriegen, das kannst du. Aber den 30. Geburtstag deiner Mutter, den vergisst du. Ich hoffe, es hat keiner von euch vergessen, der Mutter zum Muttertag zu gratulieren. Ich möchte euch gratulieren, dass ihr eine Mutter gehabt habt. Ein Menschen, der euch das Leben geschenkt hat. Es gibt in unserem Land jedes Jahr fast eine halbe Million Frauen, die ihr eigenes Kind im Mutterleib töten. Leute, wir können froh und dankbar sein, dass unsere Mütter uns zur Welt gebracht haben. Ihr wisst, das vierte Gebot heißt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das bezieht sich natürlich auf alle Tage des Jahres. Aber ich finde das schön, dass es mal einen Tag im Jahr gibt, wo die Mütter besonders geehrt werden. Ich möchte jetzt mal stellvertretend für alle anderen eine ehren mit einem Blumenstrauß. Ich bitte mal die Frau von Wolfgang hochzukommen, Frau Toss. Ich kann es Ihnen nicht ersparen. Kommen Sie mal zu uns hoch, bitte. Die Frau von Wolfgang. Das ist nämlich so. Solche Leute wie der Wolfgang, die sind ständig unterwegs. Das geht ja vielen Männern so, die im kirchlichen Dienst sind. Und ich wollte mal stellvertretend für die alle, die so viel entbehren müssen, Frauen, die dauernd zu Hause sitzen, wo die Männer nicht da sind, wenigstens einer Mutter einen Strauß überreichen. Stellvertretend für alle. Frau Toss.
Ganz herzlichen Dank.
Die von euch, die nachher ihre Kinder mal eine Weile wehren wollen, die können die abgeben. Dort, wo der Hirsch ist, an der Türe, dort können die abgegeben werden vor der Predigt. Da ist dann jemand da, der sich während der Predigt um die Kinder kümmert. Und nun habe ich noch ein paar Fragen vom letzten Mal hier. Die muss ich jetzt noch beantworten. Die ersten Fragen hängen zusammen mit der Predigt. Wann ist Gottes Gericht? Nach unserem Tod oder nach der Wiederkunft Jesu auf die Erde? Das Gericht ist nach der Wiederkunft von Christus. Aber da du von deinem Tod an ja nicht mitkriegst, wie viel Zeit verstreicht, bis Christus wiederkommt, da fällt für dich und für jeden das Sterben und das Gericht auf einen Tag zusammen. Deswegen sagt ja die Bibel, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Es steht, ich bin... Ja, das habe ich jetzt nicht hier, Vers 25. Also wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Habe ich letztes Mal hier vorgelesen. Heißt das nicht, wenn wir im Glauben stark genug wären, dass wir da nicht sterben bräuchten? Also sterben, physisch sterben, das müssen wir alle. Aber wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Und der muss nicht, wie die Ungläubigen, in die ewige Verdammnis. Und das ist der Unterschied. Und der Lazarus, über den ich da gepredigt habe, der steht hier, ist der denn ein zweites Mal gestorben? Ja, auch Lazarus ist gestorben und wartet, wie alle anderen, auf die Auferstehung. Wir lesen neuerdings viel von Heilpraktikern. Was ist darunter zu verstehen? Hat das irgendwelche teuflischen Zusammenhänge? Die Heilpraktiker oder die Homöopathen, die haben eine Arzneibehandlung nach dem Ähnlichkeits- oder Verdünnungsprinzip. Ist eine besondere Sache, ist schon immer umstritten gewesen. Aber ich möchte euch bitten, dass ihr nicht alle Heilpraktiker in einen Topf werft. Es gibt auch christliche Heilpraktiker, es gibt sogar einen Verband christlicher Heilpraktiker, aber es gibt auch besonders viele Heilpraktiker, die okkult praktizieren. Also einer, der pendelt, Magnetismus anwendet oder Handlinien liest oder so, der kommt für uns Christen natürlich nicht in Frage. Ich denke, dass ein Christ sich in die Behandlung eines Heilpraktikers begeben kann, aber ich rate dir, dass du dich vorher genau erkundigst, was das für einer ist und ob der okkult praktiziert. Und dann ist er für uns nicht nehmbar. So, es geht weiter mit der Band. Da muss ich noch ein Wort dazu sagen. Heute nachts rief der Lutz an, da rief der von der Ostseeküste oben an, von Antlam, sagte, ich komme. Er war dann glücklich früh 3:30 in Chemnitz, damit er heute früh 9 die Probe mitmachen kann. Unwahrscheinlich, was auch unsere Bandleute alles leisten. Dir, weil du so eine scharfe Nacht hinter dir hast, habe ich einen kleinen Trost mitgebracht, eine Schallplatte von einem, wie heißt der, Wolfgang Tost. Wie ist dir?
Kenn ich nicht.
Kennst du nicht? Hör dir's an, du wirst staunen. Ich war vor 14 Tagen in Kassel, da habe ich auf einem Seniorennachmittag gepredigt. Da waren ungefähr 500, 600 alte Leute da. Das war ein bisschen eine komische Situation. Ich hab denen dann gesagt, dass ich 8 Enkel habe und da haben sie mich akzeptiert. Da konnten die nicht alle mithalten. Und da kam hinterher eine dieser Senioritas zu mir, eine liebenswürdige alte Dame, und die brachte mir Grüße von unserem heutigen Sänger. Und als sie dann weg war, da habe ich hinterher von jemand anders erfahren, dass sie an dem Tage Geburtstag hatte. Aber das hat sie mir in ihrer Bescheidenheit verschwiegen. Bescheidenheit, das ist die Eigenschaft, die sie an ihren Sohn vererbt hat. Und aus diesem Grunde, weil er so ein bescheidener Mensch ist, da kann der auch nicht leiden, wenn einer so lange Reden über ihn hält wie ich jetzt. Ich bin auch gleich fertig. Ich höre gleich auf. Liebe Freunde, eine Frau bekommt ihr erstes Kind und es ist ein Junge. Nach der Geburt fragt die Krankenschwester, wie soll der Junge heißen? Sagt sie, Rainer. Oh, da möchte ich Ihnen aber abraten, Frau Zufall, sagt die Krankenschwester. Rainer Zufall, einen solchen Namen gibt's in Wirklichkeit überhaupt nicht. Es gibt überhaupt keinen Zufall. Und in der Bibel, da gibt es noch nicht mal irgendeine zufällige Bemerkung. In der Bibel hat jedes Wort und jede Kleinigkeit eine tiefe Bedeutung. Und deshalb ist es wichtig, beim Bibellesen auch auf die Kleinigkeiten zu achten. Zum Beispiel geht das 4. Kapitel des Johannesevangeliums folgendermaßen los. Jesus verließ Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Das klingt wie weiter nichts als eine trockene Ortsangabe. Von Judäa nach Galiläa durch Samarien. Dabei enthält dieser kleine Satz schon das ganze Evangelium, die ganze gute Nachricht, die ganze Liebe Gottes. Hier steht, er musste durch Samarien reisen. Was heißt hier, er musste? Er musste überhaupt nicht. Im Gegenteil, jeder Jude musste um Samarien einen Bogen machen. So wie jeder Punker um ein Stadtgebiet, was von den Faschos kontrolliert wird, eben auch einen Bogen machen muss, weil er sonst kontrolliert, dass er zusammengehauen wird. Neuerdings ist es ja auch für polnische Staatsbürger lebensgefährlich, durch unser Land zu reisen. Weil die Reps, die wie Freiwild jagen und ausrauben. Durch das Gebiet der Samariter zu reisen, war damals genauso gefährlich. Samariter waren Ausländer, halbe Heiden. Zwischen denen und den Juden lief seit fast 2000 Jahren nichts mehr. Zwischen denen gab es aber nicht nur eine äußere, sondern auch eine innere Grenze. Und das war der gegenseitige, grundlose, abgrundtiefe und gründliche Hass. Und den macht Jesus nicht mit. Also wer Ausländer hasst oder belästigt, hat kein Recht, sich Christ zu nennen. Das ist ein Verstoß gegen das Gebot der Nächstenliebe. Jesus ist die Liebe in Person. Und lieben heißt in der Bibel Gott gehorchen. Und deshalb heißt es hier, Jesus musste durch Samarien. Da musste der durch. Das ist ein göttliches Muss. Für musste, da steht hier im Urtext das Wort, das in der Bibel an den Stellen immer steht, wo von der eigentlichen Sendung von Jesus geredet wird. Und die eigentliche Sendung, der eigentliche Auftrag von Jesus war ja, Sünder zu retten. Vor Gott sind alle Menschen gleich, nämlich Sünder, und alle Menschen hat Gott gleich lieb und will alle retten. Jesus ist unterwegs, um Menschen zu retten. Der muss durch Samarien wegen einer einzigen Person. um einen Menschen zu retten. Darum muss er. Als er mit seinen Jüngern in der Nähe der Stadt Sichar ankommt, da ist es mittags um 12. Um diese Zeit herrscht im Orient eine schweinische Hitze. Jeder Mensch, jedes Tier macht Mittagsschlaf. Auch Jesus, so heißt es hier, war müde. Der kriecht auf dem Zahnfleisch und hängt sich knille in den Schatten an einen Brunnen. Seine Jünger sind nach Sichar reingegangen, um im Pennymarkt ein bisschen Salat und ein paar Pommes zu kaufen. Jesus schnappt inzwischen nach Luft, würde brennend gern einen Schluck aus dem Brunnen trinken, hat aber kein Gefäß zum Schöpfen. Wie der gute Mann da verstaubt und verschwitzt und verdurstet am Brunnenrand hängt, macht er einen ziemlich kläglichen Eindruck. Jedenfalls sieht man dem nicht gerade an, dass er der Sohn Gottes ist. Sieht eher aus wie so ein abgelaufener Penner. Und genau das denkt auch die Frau, die in diesem Moment zu dem Brunnen kommt, zum Wasserschöpfen. Ein verschwitzter Jud. Mit sowas will sie nichts zu tun haben. Aber Jesus will mit ihr zu tun haben. Obwohl das nach allen Regeln des Anstandes einfach unmöglich ist. Erstens ist die Frau eine Frau. Und mit einer fremden Frau spricht ein anständiger Jude nicht. Das ist unter der Würde eines jüdischen Mannes. Zweitens ist die Frau nicht nur eine Frau, die ist sogar ein Frauenzimmer, ein Flittchen. Und mit sowas spricht man ja gleich gar nicht. Drittens ist die Frau Ausländerin. Das ist schon mal von vornherein schlecht. Und viertens hat sie eine andere Religion. Also die liegt theologisch schief, eine Art Sekte sozusagen. Mit sowas trinkt man nicht aus einer Tasse. Zumal die Trinkgefäße der Samariter für die Juden als unrein galten. Aber das alles juckt Jesus überhaupt nicht. Der setzt sich über solche Unterschiede und Grenzen und Vorschriften und Vorurteile einfach drüber weg. Er redet die Frau einfach an. Der Gottessohn benimmt sich ganz einfach menschlich. Und Menschlichkeit versteht sich leider nicht von alleine. Alleine die göttliche Liebe macht es möglich, dass Menschen zwischenmenschliche Mauern überspringen können. Jesus redet die Frau einfach an und sagt, gib mir zu trinken. Gleich bei diesem ersten Annäherungsversuch lässt die Frau Jesus voll abfahren. Du bist ein Jude und bittest mich, eine Samariterin, um Wasser. Das heißt mit anderen Worten, ich habe auch meinen Nationalstolz. Sauf du gefälligst zu Hause an deine Jordanbrühe und denke nicht, dass du dich bei uns hier durchschlauchen kannst. Hier gibt's keine Drinks für Juden. Darauf Jesus, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, da würdest du mich um das Wasser bitten, das du zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Die Frau kapiert überhaupt nicht, wovon Jesus redet. Die denkt, wenn sie Wasser hört, an das Wasser im Brunnen. Aber Jesus redet inzwischen schon von was ganz anderem. Der hat schon ein ganz neues Thema angeschlagen. Nämlich das Thema unseres heutigen Abends. Das Thema unseres Lebens. Das Thema überhaupt. Nämlich lebendiges Wasser. Wasser des Lebens. Der redet schon lange nicht mehr von dem Brunnenwasser, sondern von einer ganz anderen Sorte. Bei Jesus hat das Wort Wasser eine doppelte Bedeutung. Die gute Frau kriegt den Doppelsinn überhaupt nicht mit. Die hört immer bloß Wasser und versteht immer bloß Bahnhof. Die beiden missverstehen sich. Jeder redet von was anderem. Das Gespräch ist ein Missverständnis. Aber die Möglichkeit des Missverständnisses, die gehört zum Wesen der Botschaft von Jesus. Es ist möglich, Jesus misszuverstehen. Vielleicht muss sogar jeder ihn missverstehen, der noch nicht vom lebendigen Wasser getrunken hat. Das heißt, der den Heiligen Geist nicht hat, denn Wasser ist in der Bibel auch ein Bildwort für Geist. Den Sinn der Worte von Jesus erkennst du nur, wenn du Jesus anerkennst. Du musst trinken, um zu wissen, wie es schmeckt. Du musst glauben, um zu wissen, ob es stimmt, was Jesus sagt. Ich habe das schon x-mal erlebt, dass ich, wenn ich predige, von Menschen missverstanden worden bin. Also entweder absichtlich oder wirklich tatsächlich. Obwohl ich immer gedacht habe, ich hätte mich ganz klar ausgedrückt. Und manchmal, da sind die Missverständnisse so grotesk, dass ich mich frage, ob die überhaupt zugehört haben. Aber das steht schon in der Bibel, dass der Mensch, wie er von Natur aus ist, nichts mitkriegt vom Geist Gottes. Und damit einer Verständnis für göttliche Dinge kriegt, muss Gott selber ihn anmachen. Und deshalb muss, auch wenn die Leute noch nichts von Gott wissen, deshalb muss immer feste weiter gepredigt werden, denn der Glaube, so sagt die Bibel, kommt aus der Predigt. Und deshalb redet Jesus immer weiter zu der Frau. Und er versucht, sie neugierig zu machen. Er sagt, wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, wer ich bin und was ich dir zu bieten habe. Und deshalb predige ich immer weiter und sage zu dir, wenn du wüsstest, was und wie Leben mit Gott ist, du würdest nicht so ablehnend da unten sitzen. Und du würdest dich nicht länger mit deinen kümmerlichen Göttern begnügen, die dir sowieso nicht helfen können. Du würdest dich nicht mit deinen heidnischen Sternzeichen behängen, die dich vor nichts schützen können. Du würdest nicht länger an verseuchten Quellen trinken, die deinen Lebensdurst gar nicht löschen können. Wenn du wüsstest, Jesus möchte, dass du über den Rand deiner bisherigen gottlosen Weltanschauung und Lebenseinstellung wegkommst. Der möchte, dass die Frau über den Horizont ihres Brunnenrandes wegkommt. Und deshalb sagt er, jeder, der dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Mit Durst meint Jesus nicht den Durst, den wir mit dem Getränk stillen, sondern er nimmt diese Erfahrung unseres Lebens, eben den Durst, um damit was ganz anderes zu beschreiben, nämlich den Lebensdurst. Wir alle haben in uns einen ungeheuren Lebensdurst. Einen Hunger, einen Drang, eine Gier nach Leben, nach Erfüllung, nach Glück. Und jeder versucht auf seine Weise diesen Drang zu löschen. Im Sex, im Suff, im Surfen, im Siebaldlieder hören. Andere füllen sich den Wanst voll Fresserei. Die Häuser voll Besitz, die Konten voll Geld. Aber je voller die Bäuche und die Buden und die Bankkonten, umso weniger sind sie zufrieden. Also ich kann nicht feststellen, dass die Menschen bei uns zufriedener geworden sind. Obwohl viele viel mehr haben, als was sie vor der Wende überhaupt nur gewagt haben zu erträumen. Die ehemaligen, also jetzigen, die neuen, die Ostbundis, die rammeln bis an die Küsten des Atlantik und meckern. Die kraxeln bis auf die Spitzen der Alpen und meckern. Die fahren im neuen Golf nach Hof einkaufen und meckern. Die Gier nach immer mehr macht die Menschen immer mehr unzufrieden. Die Menschen unternehmen die abenteuerlichsten Dinge, um ihren Lebensdurst zu löschen. Und sie sind in ständiger Unruhe und sie finden nicht eher Ruhe, bevor sie nicht Jesus gefunden haben. Das gilt für die Menschen in den alten genauso wie in den neuen Bundesländern. Vor 14 Tagen, da war ich mit dem Wolfgang drüben zu einer Jugendevangelisation in Kassel. Und da bekamen wir das zum ersten Mal mit Drogenabhängigen zu tun. Da wurde zum Beispiel einer auf der Toilette überrascht, der hatte sich gerade einen Schuss gegeben. Und er sagte, jetzt habe ich wieder 200 Mark in meinem Körper. Aber das dauert ja nicht lange, da braucht er wieder 200 Mark. Das ist ja das Teuflische an der Sucht, dass die Sehnsucht nie zum Ziel kommt, das geht immer weiter. bis eben nichts mehr geht und alles kaputt ist. Diese Art der Selbstbefriedigung, die wird zu einer Folter und die Folge ist die Selbstzerstörung. Wir haben da ganz junge Männer gesehen, die waren so voll Drogen, voll gebummt, dass sie kaum stehen konnten. Ich habe mit einem gesprochen, der wollte, während er mit mir redet, eine Banane essen. Der war kaum in der Lage, das Ding zu schälen. So kaputt war der. Junge Menschen, die ihren Lebensdurst an einer teuflischen Quelle gestillt haben und bis ins Innere vergiftet worden sind. Also man könnte heulen, wenn man dieses Elend sieht. Und deswegen war ich froh, dass an einem Abend eine junge Frau ins Mikrofon trat und erzählte, dass sie mal genauso gelebt hatte. Das lag schon 15 Jahre zurück. Die hat genauso Drogen genommen, hat gesagt, sie war abgemagert und dürre und fertig und hoffnungslos. Und dann kam ein Tag im Leben dieser Frau, wo sie Jesus begegnete. Und das war die Rettung. Diesen Tag erlebt auch diese Frau am Brunnen. Und sie kann am Schluss mit vielen anderen Menschen den Satz sagen, Jesus ist wirklich der Retter der Welt. Mit diesem Satz endet unsere Geschichte. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Noch sieht sie in Jesus nicht den Retter, sondern den Rumtreiber. Aber Jesus sieht, dass in dieser Frau auch ein großer Lebensdurst steckt. Dass in ihr auch diese Erfüllung nach Glück und Sehnsucht ist. Und deshalb sagt er, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder durstig. Und da wird sie hellhörig. Obwohl sie immer noch nicht geschnallt hat, wovon hier eigentlich die Rede ist. Immerhin ist sie inzwischen an dem Angebot von Jesus interessiert. Sie denkt aber immer noch, es geht um weiter nichts als um eine Art Lebenserleichterung. Also sie denkt, sie braucht die schweren Wassereimer nicht mehr zu schleppen. So wie viele heute denken, die wichtigste Aufgabe der Kirche würde in erster Linie darin bestehen, so die irdischen Lebensbedingungen der Menschen zu erleichtern. Also ist ja geradezu rührend, wie manche Theologen auf internationalen Konferenzen, obwohl sie von Ackerbau und Viehzucht überhaupt nicht verstehen, große Vorträge halten und zum Beispiel eine neue Weltwirtschaftsordnung fordern. Jesus fordert diese Frau nicht auf, das Joch des Wassertragens wegzuwerfen. Jesus hält keine feurige Rede über die Probleme der Wasserwirtschaft. Der hängt am Brunnenrand kein Betttuch auf, wo er so eine Losung drauf gesprüht hat. Frauen Samariens, emanzipiert euch, werft Wassereimer weg. Sondern Jesus sagt einem einzelnen Menschenkind, das unter den Zwängen der Gesellschaft und unter dem Joch ihrer Arbeit und den Ketten ihrer Sünde leidet, wenn du von dem Wasser trinkst, das ich dir gebe, da wirst du nie wieder Durst haben. Dann hast du in dir eine Quelle, die in das ewige Leben fließt. Ewiges Leben. Das ist das Thema von Jesus. Das ist das Thema der Kirche. Das ist das Thema der Christen. Das ist das Thema, zu dem außer uns Christen niemand in der Welt etwas Konkretes zu sagen hat. Und zu dem wir Menschen, wir Christenmenschen, allen anderen Menschen etwas zu sagen haben. Bei Jesus gibt es ewiges Leben, wenn du wüsstest. Die Frau weiß immer noch nicht, worum es geht. Aber sie merkt immerhin das eine, dieser Mann macht mir ein Angebot, was mir bisher noch keiner gemacht hat. Und es haben der schon viele Männer verschiedene Angebote gemacht. Also sagt sie, gut, dann gib mir das Wasser, damit ich nie wieder Durst habe und nicht wieder hierher kommen und Wasser holen muss. Sie denkt immer noch an ihr Brunnenwasser und vermutet, sie kriegt jetzt so eine Art Zaubertrank. Und damit hat sich das tägliche Gerenne zum Brunnen und das Wasserschleppen erledigt. So wie die Juden auch gedacht haben, als Jesus mal tausende Menschen mit Brot satt gemacht hat. Da haben die gedacht, jetzt hat sich das tägliche Gerenne auf die Arbeit und der Kampf um die Existenz erledigt. Jeden Tag Jesusbrötchen gratis. So haben die Jesus gerne gehabt. So einen König wollten sie haben. So wollten sie Jesus als König haben. Und da wollten sie ihn zum King machen. Jesus, der Semmelkönig. Aber Jesus will für uns kein Schlaraffenleben, sondern er will uns unsere Schuld vergeben, damit er uns das ewige Leben geben kann. Und als die Frau sagt, gib mir Wasser, da muss er erstmal die Sünde aus dem Weg räumen, damit die Frau das Wasser, um das sie bittet, auch trinken kann. Die Frau hat nämlich sozusagen noch was im Halse, was sie daran hindert, das Wasser von Jesus zu schlucken. Und das, was ihrem Hals steckt, das muss erst mal raus. Die Sünde, die sie in sich trägt, die muss erkannt, die muss bekannt, die muss ausgespuckt, die muss ausgesprochen werden. Als die Frau also sagt, dann gib mir von deinem Wasser, da schießt Jesus, der große Seelsorger, einen Pfeil ab und er bringt in geradezu verletzender Weise die Rede auf einmal auf das Intimleben dieser Frau. Er sagt nämlich, gut, geh und ruf deinen Mann und dann kommt beide hierher. Der Pfeil sitzt. Die Frau fühlt sich im Innersten getroffen, aber sie gibt es nicht zu. So wie du nicht zugibst, dass ich dich vorhin mit meiner Bemerkung über dein blödes Sternzeichen im Innersten getroffen habe. Als Jesus sagt, gut, bring deinen Mann mit, da antwortet sie ganz cool, ich bin nicht verheiratet. Und damit, so denkt sie, hat sie das peinliche Gespräch abgewendet. Aber Jesus lässt sich nicht so ohne weiteres abwenden. Er antwortet und sagt zu ihr, das stimmt, verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Ich möchte nicht wissen, wie viele von euch mit jemandem zusammenleben, mit dem sie gar nicht verheiratet sind. Ich meine, 5 Männer oder 5 Mädchen gehabt zu haben und mit einem Partner zusammenleben, mit dem man nicht verheiratet ist, das ist ja heute nichts Besonderes. Aber es ist etwas Besonderes, dass es einen Mann gibt, der das nicht für normal hält und der uns die Norm Gottes, nämlich seine Gebote, vor die Augen hält. Du sollst nicht Ehe brechen. Ganz am Ende des Gesprächs, da lässt die Frau ihren Wasserkrug stehen, rennt in die Stadt und erzählt allen Leuten und sagt, ihr müsst mal mitkommen. Ich habe einen gefunden, einen Mann, der alles von mir weiß. Dabei hat er mich noch nie gesehen. Weißt du, Jesus weiß alles von dir. Der kennt alle deine Sünden. Aber der macht dich deswegen nicht fertig, sondern er macht dir ein Angebot. Wasser des Lebens, Reinigung von deiner Schuld, Vergebung deiner Sünde. Weißt du, warum die Frau ausgerechnet in der Mittagshitze an den Brunnen gegangen ist? Weil sie wusste, dass zu dieser Zeit normalerweise dort niemand ist. Weil kein Mensch in der größten Hitze diese Lasten trägt. Die wollte keine anderen Menschen treffen. Denn die anderen, die alle wussten, wie sie lebt, die haben die nur fertig gemacht. Wenn die mit den anderen Frauen in der Morgenkühle gegangen wäre, da wäre es ihr so gegangen, wie überall, wo die auftauchte. Geflüster, Achtung, das Flitschen. Geschimpfe, verpiss dich, du Schlampe. Gemeinheiten, sowas wie du, gehört in den Gasofen. Und das hatte sie satt. Deshalb ging sie lieber in der Mittagshitze, damit keiner dort war, der sie so volllappen konnte. Und genau da ist einer dort. Und der lappt sie nicht voll, sondern der liebt sie. Der verurteilt sie nicht, obwohl er alles von ihr weiß. Ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um uns zu verurteilen. Der ist gekommen, um uns zu retten. Wir sind doch schon bereits wegen unserer Schuld vor Gott verurteilt. Aber Jesus hat unsere Strafe auf sich genommen. An unserer Stelle die Strafe abgebüßt. Für unsere Schuld mit seinem Leben bezahlt. Das ist Liebe. Denn einer muss für deine Schuld bezahlen. Entweder du oder Jesus. Und da sagt Jesus, Mensch, du kannst es doch gar nicht. Komm, lass mich machen. Ich mache das für dich. Wenn es keinen Gott gäbe, der uns die Gebote gegeben hat und der gedroht hat, dass alle, die seine Gebote übertreten, mit der ewigen Verdammnis bestraft werden, da wäre es ja absurd, dass Jesus Vergebung anbietet. Wenn es kein jüngstes Gericht, keine ewige Seligkeit und keine ewige Verlorenheit gäbe, da wäre das Angebot von Jesus ja überflüssig. Dann brauchten wir keinen Jesus. Aber wir brauchen heute nötiger als je den Mann, der uns ins Gesicht sagt, was wir gemacht haben, nämlich gesündigt. Und der uns sagt, was er gemacht hat, nämlich für unsere Sünde gelitten. Sicher braucht unsere Welt und brauchen wir noch viele, viele andere Dinge. Wir brauchen eine gerechte Wirtschaftsordnung. Wir brauchen einen unbestechlichen Bürgermeister, jedenfalls in Chemnitz. Wir brauchen mehr Arbeitsplätze, wir brauchen mehr Geld. Aber was wir am meisten brauchen, ist Jesus. Weil unsere Seelen sonst verhungern, trotz 70 Sorten Brot und Käse. Weil unsere Seelen sonst verdursten, trotz Cola und Kulmbacher. Von irgendeiner Quelle muss jeder Mensch trinken. Und ich frage dich, von welcher Quelle lebst du? Du kannst mit allem Wasser der Philosophie gewaschen sein. Du kannst dich mit Schnaps volllaufen und deine Adern voll Drogen vollpumpen. Du kannst aus dem Ozean der Weltreligion Weisheit schlürfen. Du kannst aus den trüben Tümpeln der Wahrsager und Horoskope saufen. Du kannst das eiskalte Wasser einer atheistischen Philosophie schlucken. Aber deine Seele, die wird dabei verdursten. Auf dem Marktplatz der Weltanschauung, da werden dir unwahrscheinlich viele Dinge als Heilmittel angeboten. Jesus hat auch ein Angebot zu machen. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Und damit meint Jesus, ich kann deinen Lebensdurst stillen. Wenn du zu mir kommst, da ist die Suche vorbei, die Sucht zu Ende, die Sehnsucht erfüllt. Dann bist du am Ziel, dann bist du zu Hause, im Frieden, zufrieden, geborgen. Heute kannst du heimkommen, wenn du Jesus annimmst. Du brauchst bloß Jesus zu sagen, Jesus, ich nehme dein Angebot an, gib mir das ewige Leben. Am Ende der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, im Kapitel 22, also ganz am Ende des Neuen Testamentes, im allerletzten Satz, den Jesus sagt, und ihr wisst ja, dass der letzte Satz eines Menschen besondere Bedeutung hat, im letzten Satz, den Jesus sagt, da heißt es, wer Durst hat, der komme. Und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist buchstäblich der letzte Wille von Jesus, deinen Lebensdurst löschen. Er will. Die Frage ist bloß, ob du willst. Lasst uns beten.
Vater im Himmel, den du uns gemacht hast, der du unser Leben kennst und weißt, wie es am besten gelebt werden soll. Ich danke dir, dass du unseren Durst nach Leben besser stillst, dass du uns besseres Wasser zu trinken gibst als die vielen trüben Quellen dieser Welt. Du weißt, Herr, wo wir versuchen, unseren Durst zu stillen. Danke, dass du uns etwas Besseres anbietest. Danke, dass du unser Leben ganz neu auf die Füße stellen willst und dass du uns zur Ruhe kommen willst, uns unsere Schuld vergeben willst und uns heimholen willst zu dir. Weil du ein so guter Vater bist, bitten wir dich, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name,
Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.